Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute dreht es sich um das Thema, wie du mit deiner Atmung deine Mobilität und Haltung verbessern kannst. Und dazu habe ich mir zwei Bewegungsspezialisten eingeladen, und zwar Julia Felber und Maria Somardi. Grüßt euch beide.
Hallo Carsten.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Mobilität und Atmung und noch Haltung einmal betrachten können. Wer seid ihr und wie seid ihr auf das Thema Atmung, Mobilität und Haltung gekommen? Weil ich habe euch ja als Bewegungsspezialisten vorgestellt. Was waren da so Schlüsselmomenten, dass ihr sagt, ich möchte der Bewegung jetzt so genau auf den Grund gehen und mich da fortbilden und Webinare und Gruppen leiten und Personal Training anbieten, also persönliches Training? Wie waren die Wege dazu? Wer möchte starten? Julia? Maria?
Ich kann gerne starten. Ich glaube, ein ganz großer Schlüsselmoment oder ein ganz großer Teil unserer Arbeit als Yoga-Trainerinnen, als Yoga-Lehrerinnen, war immer wieder Verwunderung, warum manche Menschen gewisse Dinge nicht ausführen können. Also so, man macht irgendwas vor und die Person schafft es nicht, auch mit quasi guter Anleitung, mit guten Cues das auszuführen. Und man, dann beginnt so ein Prozess, wo man dann versucht, quasi Problem zu lösen und irgendwie versucht, drauf zu kommen, was ist hier das Problem. Und ich glaube, es war dann bei beiden von uns schon so, dass wir während dem Yoga-Unterrichten schon an einem Punkt waren, wo wir sagen konnten, okay, diese Person besitzt nicht genug Außenrotation in der Hüfte, um diese Position jetzt zu machen. Aber wir hatten keine Tools, um jetzt das zu verbessern. Und so hat es eigentlich begonnen, dann, dass wir über FRC, also Functional Range Conditioning, Kin Stretch quasi zuerst mehr in die Gelenkschiene, in die Mobilitätsschiene gekommen sind und dann in weiterer Folge uns auch noch tiefer geht mit der Atmung beschäftigt haben. Einfach um da quasi konkretere Lösungsansätze zu bieten und Hilfestellungen zu bieten, die wirklich funktionieren.
Mhm. Ich habe jetzt gerade rausgehört, wenn ich zum Beispiel eingeschränkt in der Hüfte bin, im Yoga, Außenrotation, dann würde der ein oder andere ja sagen, boah, da dehne ich einfach 10 Minuten und dann ist das gegessen. Auf Dehnung werden wir vielleicht nachher zu sprechen kommen, warum das vielleicht nicht immer das Zielführendste ist. Maria, wie war denn dein Weg? Julia hat schon gesagt, ihr wart beides Yoga-Trainerinnen.
Wir waren beide Yoga-Trainer für sehr, sehr, sehr lange Zeit und haben uns eigentlich auch noch in der Yoga-Welt quasi kennengelernt bei einem Workshop. Und haben uns dann eigentlich so gemeinsam irgendwie weg aus dieser Yoga-Welt bewegt, weil wir halt beide schnell draufgekommen sind, dass wir ähnliche Frustrationen haben und wie Julia schon erzählt hat, ähnliche Erfahrungen, dass halt, obwohl du mit gewissen Leuten vielleicht schon über langen Zeitraum an gewissen spezifischen Projekten arbeitest, da einfach nichts weitergeht und die Lösungsansätze, die halt im Yoga vorgeschlagen werden, einfach da nicht wirklich Unterschiede machen oder wenn, dann immer nur kurzfristig, also irgendwelche, eben wie du angesprochen hast, Dehnungen oder irgendwie Mobilisierungen, die dann vielleicht kurzfristig dir mehr Bewegungsraum geben, aber am nächsten Tag ist das einfach wieder weg und dann haben wir so begonnen, über den Tellerrand zu schauen und eben FRC war eines der ersten Systeme, mit dem wir uns tiefergehend auseinandergesetzt haben Und dann war für mich relativ bald klar, dass mein Hauptanliegen oder meine Hauptleidenschaft wirklich ist, Menschen zu helfen, sich besser zu bewegen, kompetenter in ihrem Alltag und ihren alltäglichen Bewegungen und auch kompetenter sich in ihrem Sport zu fühlen, dass mir das, dass das mein Hauptanliegen ist und nicht unbedingt jetzt Menschen Yoga-Positionen oder hochspezialisierte Skills, wenn man es mal so sagen kann, beizubringen.
Was mir gerade jetzt in den Kopf kommt, ist, Yoga ist eine ziemlich alte, ich will es nicht sagen, Sportart. Das ist natürlich viel mehr dran. Das hatte ich mit dem Franz Hammer zum Beispiel über die Philosophie. Manche denken auch, Yoga ist eine Sekte, wenn sie da reinkommen und dann machen die da Mantras und denken, was ist das denn hier? Ich habe doch so schöne Leggings an, ich will doch eigentlich bloß mich jetzt hier bewegen. Was fehlt denn aus eurer Augen bei Yoga, um entsprechend beweglicher zu werden? Haben die sich da irgendwie geirrt? Haben die Atmung nicht auf dem Plan gehabt?
Ich glaube, fast, wenn man da noch ein bisschen weiter zurückgeht und mal einfach in Frage, also ich glaube, heutzutage denken die meisten Menschen, jetzt in der Allgemeinbevölkerung, dass Yoga dazu da wäre, um einen Menschen beweglicher zu machen. Aber wenn wir eben, wie du sagst, weiter zurückschauen zu dem Ursprung vom Yoga, dann geht es ja eigentlich überhaupt nicht. Niemand redet über deine Vorwärtsbeuge oder deine Hamstrings oder was auch immer, über deine Schulterrotation, wenn du in die Yoga-Texte schaust. Aber aus irgendeinem Grund sind wir jetzt an einem Punkt in der Zeit angekommen, wo aber primär an das gedacht wird.
Also dass wir quasi nur den Bewegungssektor im Yoga betrachten, aber eigentlich das Drumherum nicht sehen? Meinst du das?
Ja, also ich glaube, dass die Frage, die wir uns stellen, da vielleicht einfach schon problematisch ist, wenn wir fragen, was fehlt im Yoga, warum macht es uns nicht wirklich kompetenter oder beweglicher? Wenn es gar nicht dazu da ist, dann ist das vielleicht gar nicht so die Frage, die wir uns stellen sollten.
Also ich glaube ja, so beim Yoga ist das Endziel eigentlich, warum man die Körperübungen macht, damit du bequem im Meditationssitz sitzen kannst. Das ist so, also so habe ich es zumindest verstanden, als ich noch Yoga unterrichtet habe. Und das heißt, eigentlich ist dieser extreme Fokus auf die Gelenkigkeit, glaube ich, sehr stark mit dem, quasi, Yoga wird im Westen so extrem populär. Und viele Yoga-Unterrichtende kommen selber aus quasi der Gymnastik oder dem Tanz. Und es wird dieser Körperkult immer weiter quasi hochstilisiert im Yoga, anstatt eigentlich mehr auf die philosophischen, auf die meditativen Aspekte davon einzugehen. Also das habe ich sehr stark das Gefühl, ist im Moment das Thema. Und der andere Punkt natürlich, den wir jetzt auch oft sehen, in den letzten Jahren ist das Yoga immer mehr zu diesem, ja, dann quasi, das ist deine Basis und dann hast du eine gute Basis für andere Sportarten. Also es wird etwas eigentlich, was in sich ein hochspezifisches System ist, also wirklich eine Skillarbeit eigentlich, diese Yoga-Asanas, wird dargestellt als etwas, das dir eine Basis bieten soll. Und ich glaube, da sind wir falsch abgebogen auf eine gewisse Art und Weise.
Okay. Und man merkt das auch nicht so, wenn man da drinnen ist. Ja, und ich habe das doch sehr sportlich betrieben und habe doch sehr intensiv auf so gewissen Positionen und hochspezialisierten Skills gearbeitet. Und das Ding ist, wenn man da so drinnen ist, ich weiß nicht, ich kann nicht für andere Menschen sprechen, aber das war zumindest meine Erfahrung, dass man glaubt, dass man das eben verwechselt, ja, wie Julia gesagt hat, man glaubt, man arbeitet an einem Rad, ja, Urdhva-Dhanurasana oder irgendeinem bestimmten tiefen Rückbeuge, und man glaubt, das mache ich jetzt, weil das macht dann meine Wirbelsäule besser. Und das würde aber jemand, der aus der Akrobatik kommt, vielleicht nicht sagen, oder jemand, der im Zirkus arbeitet und irgendwelche Verrenkungen arbeitet, der für den ist das klar, dass das einfach ein Sport ist und das ist ein Skill, das erfüllt jetzt diesen Zweck in meiner Performance, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine gesundheitsfördernde Maßnahme.
Es geht ja jetzt in dem Interview quasi direkt um Bewegung, Atmung und Haltung. Und Julia hat vorhin schon erwähnt, Außenrotation, Hüfte eingeschränkt. Was hat denn das mit der Atmung zu tun? Weil viele denken jetzt, okay, Lunge, dann kommt vielleicht noch das Zwerchfell, dann haben wir ein bisschen Bauch und da unten hängt eine Hüfte dran. Das hängt doch niemals miteinander zusammen. Wie sind denn eure Erkenntnisse aus der Praxis mit Klienten und Klientinnen, dass die Atmung so einen hohen Stellenwert hat und warum wird sie häufig missachtet?
Also ich glaube, was oft missachtet wird beim Thema Atmung oder generell, wenn wir quasi vor allem über die Schultermobilität, über die Hüftmobilität sprechen, ist die Position von unseren Rippen, was die beeinflusst. Und auch die Position von unserem Becken. Also deine Schulter und deine Hüfte existieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern die gehen ja quasi, die schließen ja irgendwo an den Brustkorb und die schließen ja irgendwo an das Becken. Und unsere Atmung beeinflusst quasi insofern einfach die Position von den Rippen und vom Becken. Und deswegen hat die so einen hohen Stellenwert auch in unserer Atmung, weil wir oft quasi, wie man das vielleicht aus FRC auch kennt, so jemand kommt mit eingeschränkter Schulterrotation, man denkt sich dann ja, okay, stretchen und quasi dagegen drücken, hineinziehen, also einfach quasi aktivieren von dem Gewebe, das direkt an der Kapsel ist und die Mechanorezeptoren in der Schulter ansprechen. Und erst viel später ist bei uns dann so der Groschen gefallen, wo wir so waren, ja, okay, aber wie ist eigentlich die Position von den Rippen? Und was verändert das an meiner Schultermobilität, wenn ich lerne, die Position von den Rippen besser zu kontrollieren?
Mhm. Wie kann ich denn meine Rippen? Weil wenn ich jetzt einatme, also ich könnte mir jetzt ein paar Fragen oder Fragezeichen in den Köpfen der Zuhörer und Zuschauer denken, Rippen. Jetzt habe ich da ein paar Rippen, wir haben ja ein paar, wie kann ich die denn ansteuern? Sind die beweglich? Weil ich kenne einige, die haben kein Brustkorb mehr, sondern so einen Brustkasten. Das ist einfach nur hart und fest. Wenn du dann vielleicht die Hände an die Seite legst und fragst mal, na, atme da mal hin, dann geht alles hoch, die Schultern, der Kopf, die Augen werden groß. Du denkst, okay, warum haben wir denn so einen schlechten Bezug zu unseren Rippen? Maria, was ist da so deine Erfahrung? Warum haben wir keinen Kontakt mehr dazu?
Ist immer so schwierig, das so allgemein zu beantworten, aber das, was wir bei den meisten Menschen beobachten, bei denen wir auch tatsächlich in Person individuelle Assessments machen, ist, dass die meisten, eben wie du schon gesagt hast, einen Rippenkasten haben und einfach einen Brustkorb haben, der nicht mehr beweglich ist, der einfach komplett rigide ist und oftmals in einer Einatmungsposition steckt. Und das heißt, was so ein Mensch braucht, ja, wenn ich in einer Einatmungsposition stecke, wo meine Rippen quasi ausrotiert sind und nach vorne gestoßen, dann muss ich ja erstmal lernen, auszuatmen, damit ich dann überhaupt so eine Ausgangsposition habe, von der ich dann expandieren kann in alle möglichen Richtungen, wo ich dann Zugang habe zu Rotation und anderen Dingen. Aber wenn ich in einer Extensionsposition, Außenrotationsposition mit den Rippen stecke, dann habe ich eigentlich kein Bewegungspotenzial, weil ich einfach in einer, das ist jetzt so ein Wort, was mir jetzt auf Deutsch nicht einfällt, aber so einer End-Range-Position einfach drinnen stecke.
Also wir sind quasi, wenn wir einatmen, höre ich so ein bisschen raus, wie Art blockiert. Also, dass wir uns, weil du sagst, Außenrotation, also Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule, vielleicht links, rechts, wenn ich tief einatme, dass meine Bewegungsausmaße sich verringern?
Nicht unbedingt, wenn ich einatme, aber wenn ich in einer Position stecken bleibe, in einer Einatmungsposition. Sprich, wenn ich einfach keine Optionen mehr habe und der Brustkorb einfach nicht mehr sich mit der Einatmung expandieren und mit der Ausatmung komprimiert, sondern einfach in einer Position steckt. Das ist das Erste, was die meisten Menschen, mit denen wir arbeiten, eigentlich was mal lernen müssen, ist mal auszuatmen.
Also uns fehlt es, oder uns fällt es also schwer, wenn ich es jetzt verallgemeinert so aufnehme, auszuatmen. Hätte gedacht, dass die Leute eher Schwierigkeiten haben beim Einatmen. Wie ist das so erfahrungsmäßig?
Beides. Also das Ding ist, deine Einatmung kann ja nur so gut sein wie deine Ausatmung. Also wenn ich jetzt, ich habe hier so eine Flasche, ja, und wenn ich jetzt diese Flasche mit Wasser füllen will, ich muss sie erstmal leeren, damit ich sie füllen kann. Aber wenn du quasi schon in der Position bist, eine Einatmungsposition, dann kannst du nicht weiter expandieren, weil du bist schon vorne expandiert. Und wie du eben auch gesagt hast, dann habe ich halt das Problem, okay, ich muss jetzt Luft reinziehen, aber mein Brustkorb kann nicht mehr expandieren, er steckt fest. Und dann habe ich keine andere Wahl, als den Brustkorb als Gesamtes hochzuziehen. Und das ist eben das, wo ich dann beginne, eventuell vielleicht Nackenmuskulatur eigentlich als primäre Atemmuskeln zu benutzen, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, anders Luft in meinen Körper zu ziehen.
Wie kann ich das dann rauskriegen? Also vielleicht hat ja gerade jemand, der im Auto sitzt, das Gefühl, krass, ich kann nicht mehr ausatmen. Wie kann denn der überprüfen oder einatmen? Wie kann denn der selbst vielleicht überprüfen, ob seine Atmung noch adäquat funktioniert und sein Rippenkorb sich entsprechend weitet oder auch zusammenzieht? Gibt es da eventuell eine Möglichkeit, wie man das selbst testen kann? Und wenn ja, welche? Vielleicht Julia?
Also ich würde einfach sagen, in einer Position, wenn man gerade im Auto sitzt, dann vielleicht mal die unteren Rippen quasi gegen den gegen den Fahrstuhl hier drücken oder wenn man zu Hause ist, dann kann man sich in die Rückenlage begeben und die Beine 90 Grad abwinkeln, an die Wand geben oder auf einen Sessel legen und einfach mal diesen Bereich, also wo das Zwerchfell so in der Mitte unseres Körpers sitzt, bewusst wahrnehmen an der Hinterseite, weil wie die Maria vorher gesagt hat, also an der Vorderseite können die meisten von uns quasi die Luft hinbringen und an der Rückseite fällt es vielen von uns schwerer, mehr Druck, mehr Luft hinzubekommen. Und ich würde mal sagen, Aufmerksamkeit auf diesen Bereich zu lenken und dann wirklich entweder durch die Nase oder durch die gespitzten Lippen langsam vollständig ausatmen. Also wirklich. Und dann, wenn man quasi fertig ausgeatmet hat, auch schauen, kann ich 21, 22 die Luft kurz draußen behalten. Und wenn das einen Panikzustand in mir auslöst, in dieser Übung, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass mein Körper das nicht gewöhnt ist und dass es meinem Körper sehr schwierig fällt, das im Alltag quasi zu machen und dass auch mein Nervensystem quasi durch diesen eingeatmeten Zustand ein bisschen in einem Status ist, wo es schwierig ist, Zugang zu haben zu dem quasi mehr ruhigeren parasympathischen System und zu sagen, ich konzentriere mich mehr auf die Ausatmung einfach. Also das ist vielleicht ganz gute Selbstüberprüfung.
Wie ist es denn jetzt, man hört ja sehr häufig, ne? Bauchatmung, Brustkorbatmung. Es scheint also jetzt hier, wie du sagst, noch andere Atemräume vielleicht zu geben, dass die Leute mal die Atmung Richtung Brustwirbelsäule, also den hinteren Bereich, Zwerchfell, was du gerade angedeutet hast, lenken können. Inwiefern spielt denn die Atemlenkung, und du hast auch gerade Achtsamkeit erwähnt, dieses Bewusstsein, wo atme ich überhaupt hin? Wie kriege ich vielleicht gleich schwummrig Sterne von Augen, wenn ich mal die Luft anhalte, 22, 23, oder kann ich damit umgehen? Wie sieht es denn da aus mit dem Zwerchfell? Weil eine Frage zum Beispiel aus der Community ist, Zwerchfell eingeklemmt, was tun? Also das eingeklemmt bitte als Anführungsstriche betrachten. Und zum Beispiel verspannte Bauchmuskulatur. Vielleicht passt das ja in einem Rahmen zusammen. Wie ist da eure Erfahrung? Trifft sowas zu? Kann da was einklemmen oder was verspannen? Und was kann ich dagegen tun?
Vielleicht sollten wir mal so allgemein ein bisschen was zum Zwerchfell erzählen, was das ist und wie sich es eigentlich bewegen sollte. Also das Zwerchfell kann man sich so vorstellen wie einen Fallschirm und eigentlich im idealen Fall sollte dieser Fallschirm, wenn ich ausatme, raufwandern und in so eine, wie sagt man, Kugel- oder domartige Form eigentlich kommen. Und wenn ich einatme, sollte sich, meine Lungen sitzen ja über dem Zwerchfell, sollte sich das Zwerchfell hinunter bewegen und es wird eigentlich weniger domartig, sondern mehr eigentlich flach. Das Problem ist aber jetzt, wenn ich einen Brustkorb habe, der quasi in so einer Einatmungsposition drinnen steckt und mein Zwerchfell dadurch eigentlich schon mal in dieser flachen Position ist, also in dieser Position, wo es eigentlich erst hingehen sollte, wenn ich einatme, dann kann es jetzt ja nicht mehr runtergehen, weil es ist schon unten. Das heißt, da kommen wir wieder zurück zu diesem Ausatmen, also erstmal dieses Ausatmen lernen, sodass überhaupt mal mein Gehirn checkt, okay, mein Zwerchfell hat da eigentlich einen Spielraum und es gibt da eigentlich noch was anderes als diese nach unten gesetzte Position und dann kann ich in Folge beginnen, quasi meinem Körper beizubringen, mein Zwerchfell einfach besser zu benutzen beim Atmen. Ich weiß jetzt nicht, was die Person gemeint hat mit eingeklemmt, aber es kann ich mir vorstellen, dass eben dieses Gefühl ist von, ich stecke eigentlich wo und mein Zwerchfell kommt eigentlich aus dieser Position nicht raus.
Haben wir eigentlich einen Zugang zum Zwerchfell? Also können wir das wahrnehmen? Also ihr als Yogis, ich dächte da auch schon einige Übungen mal gesehen zu haben, wo die dann mit den Fingern unter den Rippenkorb gehen und da lang massieren. Haben wir einen Zugang zum Gespür unseres Zwerchfells? Ist so ein bisschen, also ich stelle mir das gerade vor wie ein Beckenboden. Also für viele Männer würden sich jetzt denken, was, Beckenboden habe ich nicht? Ja, Jungs, wir haben auch einen Beckenboden, man glaubt es nicht. Aber haben wir einen Zugang dazu, einen willkürlichen?
Also ich glaube, das ist sehr, wie du aber Beckenboden sagst, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, quasi direkt zu sagen, steuere jetzt dein Zwerchfell oder dein Beckenboden so oder so an. Womit wir viel arbeiten, ist einfach, was ich davor schon gesagt habe, mit dem quasi Luftdruck, also quasi Pressure, irgendwo hinlenken und beziehungsweise auch quasi manchmal einfach etwas nach vorne legen, also dass man mehr Gefühl dafür bekommt, dass da kurz Bauchatmung angesprochen, dass man mehr Gefühl dafür bekommt, gebe ich beim Einatmen die ganze Luft hier nach vorne hin oder kann ich mir vorne was hinlegen und dann wirklich habe ich da quasi ein bisschen Restriktion vorne und kann dadurch die Atemluft besser zur Seite oder nach hinten lenken. Und ich glaube, ähnlich stelle ich mir das auch vor beim Becken, also beim Beckenboden ist es zum Beispiel so, dass man auch sagen kann, okay, mit der Ausatmung spannt man ihn mehr an und dann mit der Einatmung lässt man einfach los. Und also ich glaube, es geht eher darum, Techniken zu finden, die uns dabei helfen, diese großen Muskelschichten anzusteuern, besser zu verwenden, besser zu positionieren, also quasi den Menschen eine bessere Position zu geben, um in dieser Position eine Funktion zu erlangen und weniger darum zu sagen, steuer dein Zwerchfell an. Das ist immer ein großes Fragezeichen. Was passiert, was soll ich machen?
Und ich glaube eben genau, ja, das Zwerchfell jetzt selber zu spüren, ist vielleicht nicht so wichtig oder vielleicht auch gar nicht so gut möglich für die meisten Menschen. Aber was ich glaube, wirklich für jeden Menschen zugänglich ist, ist zu spüren eben, wo der Druck im Körper hingeht. Ich meine, Luft ist einfach Gas und Gas ist Druck. Das heißt, wenn ich einatme, dann erhöht sich der Druck in meinem System. Und je nachdem, wo dieser Druck hingeht, dann spüre ich halt Expansion oder Kompression in gewissen Teilen meines Körpers. Und ich glaube, dass dieses Druckverteilen im System doch sehr wohl relativ leicht, unter Anführungszeichen, mit ein bisschen Übung und einer guten Lernumgebung schon für die meisten Menschen möglich ist.
Mhm. Weil du gerade Druck erwähnst, eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, Atmen gegen Widerstand. Also Atmen gegen Widerstand, da habe ich jetzt nicht weiter nachgefragt, ob Einatmung gegen Widerstand oder Ausatmung gegen Widerstand. Inwiefern, was trainiere ich denn mit Widerständen auch bei der Atmung, Ein- oder Ausatmung? Hat das einen Benefit für den Körper oder inwiefern nutzt ihr sowas im Training?
Also ich glaube, da sind wir eh vielleicht nochmal bei den verspannten Bauchmuskeln. Und zwar ist ja die erste Funktion von meiner Bauchmuskulatur eigentlich die Unterstützung bei der Atmung. Also wir haben das Zwerchfell quasi zur Atemunterstützung und dann in weiterer Folge eben noch mehr, vor allem seitliche Bauchmuskulatur, sehr interessant für die Ausatmung. Und gerade bei der Ausatmung jetzt durch einen Strohhalm oder zum Beispiel in einem Ballon kann es sehr, sehr hilfreich sein, bisschen mehr Widerstand, bisschen mehr zielgerichtetes Ausatmen zu üben, um zu spüren, wie die seitliche Bauchmuskulatur eben hilft, die Rippen in diese optimale Position zu bringen. Also einfach ein bisschen mehr Widerstand hier zu kreieren. Es ist jetzt nichts, was ich dauerhaft machen muss. Also meistens bei uns in den Privatsessions ist das nach 1-2 Monaten abgehaktes Thema. Man hat verstanden, wie es funktioniert. Und kann dann quasi ohne Widerstand weitermachen. Aber es ist auf jeden Fall als Lerntool, auch wenn wir dann quasi mehr zu diesem Druck aufbauen können, im Körper gehen, ist es natürlich hilfreich, auch mit Widerständen zu arbeiten, beziehungsweise auch, was ich vorher gemeint habe, mit Widerständen am Körper zu arbeiten. Also einfach mal zu sagen, wenn ich mich jetzt quasi hier hinsetze und so über das Kissen drüber lege und dann fällt es mir vielleicht leichter, mehr Luft nach hinten zu bekommen, weil jedes Mal bei der Einatmung, wenn ich die Rippen jetzt hier nach vorne drücken würde, wenn das Kissen hineindrücken würde, dann würde ich das wahrnehmen, weil ich einen Widerstand quasi vorne habe, der mir signalisieren kann, wo mein Körper sich im Raum befindet.
Mhm. Luftballon, Strohhalm, das haben ja manche auch zu Hause. Sollen die das jetzt einfach, wenn sie zum Beispiel Liegestütze machen, Kniebeuge, Ausfallschritte, das, was man so vielleicht zu Hause macht oder auf den Tisch springt, währenddessen Luftballon aufpusten? Kann man sich das darunter vorstellen? Oder gibt es da vielleicht noch die ein oder anderen Cues, also vielleicht, ich sag mal, Befehle oder Anweisungen, die ihr dann zusätzlich gebt?
Also ich glaube jetzt, das mit den Widerständen eben, für jemanden, der vor allem neu zu dieser ganzen Atemgeschichte ist und quasi Position des Brustkorbs oder des Beckens zu verändern, eben durch Manipulation des Atems. Das, meiner Erfahrung nach, für die meisten Menschen am Anfang ist es besser, so simpel wie möglich zu arbeiten. Und sobald man dann halt mit einem Widerstand wie einem Strohhalm oder einem Luftballon arbeitet, das für die meisten Menschen so ein bisschen überfordernd ist und eher mal einfach das so simpel wie möglich zu halten. Und wenn eben so ein Fall existiert, ich meine, dass solche Fälle existieren, wo der Widerstand mir quasi eigentlich ermöglicht, etwas wahrzunehmen, was ich ohne Widerstand vielleicht nicht so gut wahrnehmen kann, dann ja, aber es ist jetzt nicht ein Muss.
Mhm. Okay, also vielleicht für diejenigen, die jetzt gerade beim Autofahren versuchen, den Luftballon aufzupusten und, keine Ahnung, einen Crunch im Sitzen machen, oder mit einem linken
Arm. Kann man auch lassen.
kann man auch lassen. Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel auch überhaupt erstmal gänzlich, weil in der Headline steckt ja Atmung, das haben wir jetzt schon etwas thematisiert und da wird es auch gleich weitergehen, das Thema Mobilität. Und eine Frage ist aus der Community, was versteht ihr eigentlich unter Mobilität? Was ist das? Weil es wird sehr häufig schnell mal in den Mund genommen und in den Raum geworfen, ja, deine Mobilität ist eingeschränkt. Aber was meint man denn eigentlich konkret damit, beziehungsweise was meint ihr damit?
Also ich glaube, wir sind da sehr beeinflusst einerseits von dieser Definition, die aus dem Functional Range Conditioning kommt, dass wir einfach sagen, Mobility ist Flexibilität und Kraft und neurologische Kontrolle. Mhm. Und dann geht es aber bei uns auf eine gewisse Art und Weise einen Schritt weiter, dass wir sagen, es spielt auch eine gewisse Effizienz in der alltäglichen Bewegung mit rein. Also für uns ist quasi sinnvolle Mobilität, nicht nur, dass du mir jetzt vorzeigen kannst, das ist meine Schulter innen, das ist meine Schulter außen Rotation, sondern es interessiert mich auch, kannst du das im Alltag einsetzen? Wie kannst du es, wie effizient kannst du es im Alltag einsetzen? Und wie sehr unterstützt es dich bei, sage ich mal, normaler menschlicher Bewegung. Also da reden wir eben wieder über die Atmung, da reden wir über das Gehen, solche Dinge, die wir alle machen und die wir natürlich möglichst effizient gestalten wollen, damit es einfach für den Körper sinnvoll ist und wenigstens möglich Aufwand auch für uns bedeutet im Alltag.
Mhm. Ganz kurz, du hast jetzt Mobilität erklärt mit Flexibilität plus Kraft plus Kontrolle. Genau. Das wäre quasi ein Fremdbegriff, erklärt mit Fremdbegriffen. Was ist denn jetzt Flexibilität? Also ne, viele denken ja, ich bin flexibel und werfen da ganz viele eigentlich verschiedene Definitionen zusammen. Was meinen Sie denn? Meinen Sie jetzt das Gewebe? Meinen Sie vielleicht Ihre Gelenkigkeit? Also vielleicht das, was im Gelenk vorhanden ist. Wir haben ja alle unterschiedliche Hüft- und Schulterpfannen und unterschiedliche Gelenkpositionen. Was ist denn jetzt eigentlich Flexibilität?
Also Flexibilität, so wie wir es definieren, und wie du sagst, ja, wenn du Flexibilität in Google eingibst, dann findest du 10 verschiedene Definitionen davon. Wie wir es definieren, ist einfach wie, also passiv, wie beweglich jemand ist. Das heißt, so, wenn ich deinen Arm nehme, wie weit kann ich in diese Richtung drehen, in diese Richtung, wie weit kann ich ihn hoch, vielleicht über Kopf ziehen, wie weit kann ich ihn hinter deinen Körper ziehen. Das ist einfach nur die, wie beweglich von außen bist du, oder wenn du dein Bein greifst, wie weit kannst du es in eine gewisse Bewegung ziehen. Die quasi die Fähigkeit, das dann aber auch aktiv zu nutzen, also wie weit kann ich meinen Arm in eine gewisse Richtung rotieren, wie weit kann ich meinen Arm über Kopf ziehen, bedarf ja nicht nur dieser passiven Komponente, das ist eine Voraussetzung dafür, aber damit ich das ja dann eigenständig aktiv machen kann, brauche ich neurologische Kontrolle. Also der beste, glaube ich, der einfachste Test, den vielleicht auch deine Zuhörer jetzt machen könnten, wenn man sich die Schuhe auszieht und die Socken auszieht und seine große Zehe nimmt und sie mal so hoch wie möglich hochzieht, dann geht das in eine gewisse Richtung, ja, oder für manchen weniger hoch, für manchen weniger, wie die Julia gerade demonstriert. Und wenn man es jetzt fallen lässt und sagt, okay, wie weit kannst du das jetzt aber aktiv halten, beziehungsweise wie weit kannst du von alleine, wenn die Zehe zurück am Boden kommt, wie weit kannst du jetzt aktiv deine Zehe heben? Und für die meisten wird sich da schnell mal so eine gewisse Diskrepanz rauskommen.
Das war, Julia hat, falls der eine oder andere das jetzt gehört hat, Julia hat das quasi gezeigt, indem sie ihren großen Zeh passiv mit einer Hand angehoben hat und dann in der letzten Endposition losgelassen hat und sie konnte ihn quasi in der Position halten. Ein Test, der mir jetzt noch einfällt, ist zum Beispiel das, der ASLR, ne? Das Active Straight Leg Raise und auf Deutsch aktives Beinheben, Rückenlage, ein Bein wird angehoben. Und da kriegt man ja auch komplett unterschiedliche Resultate. Manche heben das aktiv 45 Grad, dann nimmst du es passiv und drückst ihm die Zehe fast ins Auge und denkst, warte mal, irgendwie zwischen 45 Grad und 170 Grad ist irgendwie ein Unterschied. Was ist denn da los? Ist das das, was du meinst mit Kontrolle, dass das Gehirn quasi sagt, ey, ich lasse dir nur einen bestimmten Bewegungsausmaß zu? So ist das, was du meinst mit motorischer
Kontrolle? Genau, du brauchst neurologische Kontrolle bedeutet, dass dein Gehirn auch die relevanten Muskeln ansteuern kann und wirklich aktiv von alleine eigentlich diese Bewegung ausführen kann.
Mhm. Ist das relevant in irgendeiner Form? Weil wenn jetzt jemand sagt, ja, guck mal, ich kann in Spagat in alle Richtungen, ich rutsche passiv nach unten und jetzt kriegt er das Bein, um das aktive Beinheben jetzt mal kurz zu belassen, auf 45 Grad aktiv nach oben. Was bedeutet das jetzt für zum Beispiel Verletzungsrisiko oder Bewegungsqualität? Also überlebensfähig sind ja die meisten. Aber wenn ich solche Riesenunterschiede habe, was bedeutet das für den Körper und eventuell dann aus Sicht der Leistungsfähigkeit?
Also ich glaube, diese Personen wissen immer schon von sich aus, was das für sie bedeutet. Also wenn jemand so einen großen Unterschied quasi zwischen Flexibilität, zwischen passiver Bewegungsqualität und aktiver Bewegungsqualität hat, dann kommen die meisten schon zu uns und beschreiben ein gewisses Gefühl von Unsicherheit im eigenen Körper. Also die kommen dann schon oft und so, jedes Mal, wenn ich eine Hantel aufhebe, tue ich mir weh oder es fühlt sich, ich spüre einfach die Sachen, die Übungen, die wir machen, also jetzt quasi, wenn man wieder mehr ins klassische Krafttraining geht, Deadlift ist ein super Beispiel, ich spüre das nur im Rücken, ich spüre dann nichts quasi in meinen Beinen oder im Gesäß. Und die kommen dann meistens schon mit den Beschwerden zu uns und sagen schon, irgendwas stimmt nicht. Und das ist eben so, sie erkennen das total richtig, weil das Gehirn sich unsicher ist. Also weil das Gehirn oft quasi eine gewisse Unsicherheit davon mitnimmt, dass man so viel passiven Bewegungsraum hat, über den man so wenig neurologische Kontrolle hat, wo man so wenig Kraft auch hat in diesem Bewegungsraum.
Mhm. Ich kann natürlich in diesem Abschnitt, wo ich eigentlich aktiv gar nicht hinkommen kann, sagen wir mal, jemand kann das Bein quasi passiv 90 Grad heben lassen oder selber ziehen mit einem Gurt oder so, aber aktiv kann das nur 45 Grad, dann habe ich also 45 Grad, wo ich eigentlich keine Möglichkeit habe, dort irgendwelche Widerstände zu absorbieren oder Widerstände eigenständig aufzubringen. Und das ist natürlich dann, fühlt sich für den Körper natürlich extrem unsicher an. Mhm. Und in diesem Abschnitt habe ich natürlich auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, mich zu verletzen, weil ich eben keine Erfahrung dort sammeln kann.
Mhm. Ich bezeichne das gerne mal als toten Winkel. Das Gehirn weiß nicht, was es macht, was es da machen soll in dem Bereich. Und bevor es sich verletzt, bevor irgendwas kaputt geht, schränkt der Körper die aktive Beweglichkeit einfach ein. Als Sicherheitskomponente, wenn man so will. Welche Rolle spielt denn jetzt in dem Bereich die Atmung, um den Kreis zu schließen? Was kann ich denn zum Beispiel im Bereich der Atmung tun, wenn ich eine eingeschränkte aktive Beweglichkeit habe?
Also ich glaube, der eine Punkt ist, was wir davor schon kurz angesprochen haben, mit der Position. Also oft quasi jemand, der sehr viel passive Beweglichkeit hat, hängt auch, die Position vom Becken und was die Position von den Rippen angeht, hängt mehr drinnen, wenn man das unter Anführungszeichen so sagen kann. Also hängt einfach sehr in den passiven Strukturen des Körpers. Und da ist es natürlich mit der Atmung, vor allem mit dem, was wir vorher geredet haben, eben die Ausatmung und die Bauchmuskulatur wieder zur Atmung verwenden, kreiert es oft sehr schnell sehr viel Stabilität in der Körpermitte. Und von dieser Stabilität geht dann eine Sicherheit aus. Eine Sicherheit, die mal sagt, hey, ich kann die Position meiner Rippen kontrollieren, ich kann die Position meines Beckens kontrollieren. Und dadurch erfährt der Körper relativ schnell dieses Gefühl von so, wow, etwas hat sich verändert, auf eine angenehme Art und Weise. Und ich kann jetzt ein paar Sachen, ein paar Verspannungen, also es wird ja auch oft, quasi diese Einschränkung der Beweglichkeit wird auch oft als Verspannung wahrgenommen. Ich kann das jetzt gehen lassen, weil ich in der Mitte Unterstützung bekomme, weil ich in der Mitte jetzt etwas habe, was mich aufrecht hält, was mich quasi in der Position bringt, wo alles, das, was die Maria vorher erklärt hat mit dem Zwerchfell, mit dem Beckenboden, wo alles besser funktioniert. Und dann ausgehend davon kann man eben auch schauen, bestimmte, also Hamstrings, Beinrückseite ist immer ein sehr gutes Beispiel, wo viele von uns, dadurch, dass das Becken so nach vorne gekippt ist, in einer sehr langen Position von den Hamstrings eigentlich sind und viele von uns aber das Gefühl haben, wir sind verspannt auf der Beinrückseite. Und einfach nur dadurch, dass wir mit der Atmung quasi lernen, das Becken zu kontrollieren, die Position vom Becken zu kontrollieren, gibt es uns auf einmal diese Möglichkeit zu sagen, warte mal, ich bin gar nicht verspannt auf meiner Beinrückseite. Es ging nur darum, dass ich mein Becken kontrollieren lernen muss. Und plötzlich funktionieren dann Positionen, Bewegungsabläufe effizienter, die davor nicht funktioniert haben, weil man die ganze Zeit dachte, man ist verspannt. Aber eigentlich ging es nur darum, Kraft, neurologische Kontrolle in gewissen Bereichen aufzubauen. Und der erste Step ist eben dann die neurologische Kontrolle, die wir mit der Atmung hier als Basis oft legen.
Also wenn ich eben diese Stabilität, die Julia gerade angesprochen hat, habe und ich habe einen guten, so wie man im Englisch sagt, einen guten Stack zwischen meinem Brustkorb und meinem Becken und ich habe noch immer eine Diskrepanz zwischen meiner, ich meine, diese Diskrepanz zwischen passiver und aktiver Beweglichkeit, die wird nie ganz weg sein, das wird nie 1:1 sein, aber wenn ich noch immer eine große Diskrepanz habe, dann kann ich noch immer mit Isometrik eben meinem Nervensystem Input geben in diesem Abschnitt. Das heißt, sagen wir mal, ich kann mein Bein passiv 90 Grad bringen, aktiv 45, jetzt habe ich diesen Abschnitt von 45 Grad, jetzt kann ich zum Beispiel in Intervallen von 15 Grad quasi eine isometrische Kontraktion, das bedeutet einfach, dass du, wie sagt man, Force auf Deutsch,
Kraft
generierst in die eine Richtung und die andere Richtung quasi so mit deinem Nervensystem übermittelst, dass du die Möglichkeit hast zu arbeiten dort und dass du quasi diesen Abschnitt von diesen 45 Grad eigentlich damit eben aneignen kannst.
Mhm. Also was ich gerade entnehme ist Kontrolle im Rumpf, also durch die Stellung von Becken und Rippenkorb, dass das essentiell ist für unsere zum Beispiel Kontrolle über die Hüfte, wenn es um das aktive Beinheben geht. Ich habe da im Hinterkopf noch diesen intraabdominalen Druck. Wenn das Zwerchfell und der Beckenboden adäquat ausgerichtet ist, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein Zylinder, dann entsteht dort ein intraabdominaler Druck. Könnt ihr da vielleicht einmal Bezug zu nehmen? Weil viele denken immer Core-Training, was ja dann so vielleicht in diesem Bereich geht. Ich mache jetzt Crunches und mache Planks in allen Varianten, trainiere noch meine schräge Bauchmuskulatur, vielleicht in einem Gerät, was ja eigentlich total, in meinen Augen totaler Quatsch ist, weil die Obliquen ja nicht für die Funktion der Konzentrik ausgelegt sind. Könnt ihr da das Thema Core-Training vielleicht etwas, ich sag mal, klarer gestalten, auch in Bezug der Atmung, warum die damit zusammenhängt?
Ja, ich finde immer das Beispiel von den Autoreifen, das ist ja passend, weil ja quasi man denkt manchmal, wenn man sichtbare Muskulatur aufbaut, dann hat man eine bessere Core-Stabilität. Das ist so, wie wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt einen Winterreifen, der hat ein super krasses Profil, aber ich pumpe keine Luft rein und dann versuche ich mit dem zu fahren. Und so ähnlich quasi ist das, wenn man sich nur auf die Muskulatur konzentriert, beim intraabdominalen Druck und vergisst über den Druck, also die Luft, nachzudenken. Und das ist dann so wichtig, eben, wo wir sagen, ja, wenn diese Position, wenn diese Ausrichtung vom Zwerchfell und vom Beckenboden stimmt, dann hast du die Grundlage geschaffen, um an dem Druck zu arbeiten. Das heißt, dann hast du quasi einen Reifen, in den du Luft reinpumpen kannst und der Reifen wird ja quasi stabiler, verwendbarer, indem du ihn mit Luft aufpumpst und nicht dadurch, dass er, also das Profil ist eine nachrangige Rolle, die der Reifen aufweist. Und so ähnlich ist es auch für uns mit unserer Core-Stabilität, mit dem intraabdominalen Druck, dass wir, wenn wir über Core sprechen, viel zu viel über Muskulatur sprechen und viel zu wenig eigentlich über Atmung und über Position sprechen und was ermöglicht uns überhaupt, diesen Druck aufzubauen in erster Linie. Und dann, wenn wir mal quasi in einer Position sind, wo wir ihn aufbauen können, zu sagen, und jetzt kann ich beginnen, diesen Druck zu üben. Also jetzt kann ich beginnen, ihn zu laden und zu schauen, okay, wie kann ich meine Core an einen Punkt bringen, dass sie optimal reagiert.
Was wäre dann zum Beispiel eine Atem-Core-Übung, die ich machen könnte, die vielleicht auch der Zuschauer testen kann und merkt, ey krass, da spüre ich Muskeln oder Strukturen in meinem Körper, die ich vorher beim klassischen Bauchtraining überhaupt nicht gespürt habe. Was wäre da so zum Beispiel eine Übung, die jemand mal probieren könnte?
Also eine Übung, es ist ich bin immer, wie soll ich sagen, immer vorsichtig, wenn es so darum geht, die Julia lacht, weil wir sehr oft darüber reden, über dieses Thema. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn wir so in dieses Gebiet geraten, wo man sagt, so das ist eine Übung für, so das ist eben eine Übung für Core und das ist eine Übung für Knieschmerzen, weil es vielleicht ein bisschen den Menschen dazu verleitet, zu reduziert zu denken, weil im Endeffekt, wie wir schon angespielt, wie du schon selbst gesagt hast, ja, geht es halt primär darum, mal dein Zwerchfell und dein Beckenboden mal parallel zueinander auszurichten. Und dann sollte das eigentlich das primäre Ziel sein. Ja, und das kann für den einen Menschen mit gewissen Übungen besser funktionieren oder in gewissen Positionen, in gewissen Beziehungen zur Schwerkraft leichter sein und für den anderen Menschen in anderen Positionen. Aber das Ziel sollte da eigentlich so der vorrangige Fokus sein, dass ich mich eben besser ausrichte. Und dazu gibt es verschiedene Übungen. Also eine Übung, die zum Beispiel wir sehr oft verwenden, ist der sogenannte 1990 Hip Lift. Der kommt aus einem System, das heißt Postural Restoration Institute. Die Julia kann das vielleicht mal da demonstrieren. Da würde man sich auf den Rücken legen und mit den Füßen an die Wand gehen. Und dann gibt es da mehrere Komponenten dazu. Also wenn wir jetzt sagen, wir fangen an mit dieser Atemkomponente und die Julia tut mal so, als wäre sie total in einer Extension Bias drinnen, dann spürt man und sieht man vielleicht bei der Julia ganz gut so, dass die unteren Rippen, also wie so ein Berggipfel eigentlich so hochstoßen Richtung Decke. Und ich sage, okay, ich fange jetzt mal mit der Atemkomponente an. Dann würde ich sagen, okay, nimm mal eine Einatmung für gar nichts. Und dann blast die Luft ganz langsam aus deinem Mund heraus, so dass deine Rippen Richtung Becken und Richtung Boden fallen. Und man sieht, dass so dieser Gipfel ihrer Rippen jetzt beginnt sich so abzuflachen. Und das Zwerchfell quasi von dieser schrägen Lage, aus dieser anfänglichen Extension Bias, jetzt eigentlich mehr jetzt vom Boden betrachtet in eine vertikale Position kommt. Das wäre mal der erste Schritt, so wirklich lernen auszuatmen. Und das dauert mal für die meisten Menschen. Also ich hatte gestern zum Beispiel eine Klientin hier zum ersten Mal, die hat das noch nie gemacht und wir haben das jetzt in der ersten Session zum Beispiel gar nicht mal hinbekommen, weil sie vielleicht 20, 30 Jahre nicht wirklich ausgeatmet hat. Also das ist schon mal viel Arbeit. Aber sagen wir mal, man hat das, dann könnte man sagen, gut, ich finde mal diese Ausatmung und jetzt versuche ich eigentlich diese Rippenposition, also diesen Stack, den ich da mit meiner Ausatmung kreiert habe, auch zu behalten, wenn ich einatme. Und das bedeutet eben, dass jetzt die Luft nicht wieder nach vorne stoßt und die Rippen Richtung Decke stößt, sondern dass ich jetzt eben lerne, mit meiner Einatmung den Druck nach hinten zu bringen. Das könnte man mal in der Zeit üben und dann könnte man sagen, gut, das funktioniert jetzt ganz gut, ich kann mit meiner Ausatmung meine Rippen fallen lassen, ich kann mein Zwerchfell in so eine bessere Position bringen, ich kann das auch behalten mit meiner Einatmung und jetzt beginne ich an der Beckenkomponente zu arbeiten. Da würde ich jetzt sagen, okay, zieh mal deine Füße runter Richtung Gesäß, sodass du die Beinrückseiten findest. Ja, die Hamstrings setzen ja an den Sitzhöckern. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass wenn es darum geht, das Becken aus so einer vorgekippten Position rauszuholen, dann will ich eigentlich mit meinen Hamstrings von hinten mein Becken stabilisieren. Das heißt, die Julia zieht da runter mit den Füßen, schiebt ihre Knie sogar ein bisschen Richtung Decke, sodass ihr Steißbein ein bisschen hochrollt. Und jetzt kann man sich denken, gut, diese zweite Komponente ich habe eben das Zwerchfell, ich habe den Beckenboden, jetzt habe ich das Zwerchfell durch meine Ausatmung in so eine Position gebracht und jetzt bringe ich meinen Beckenboden eben durch diese Beckenkippung, durch diese Hamstring-Aktivierung ebenfalls in eine andere Position. Ja. Mhm. Und dann könnte ich dort beginnen eben, das zu halten, ja, und dann quasi dort auch beginnen mit meiner Atmung den Druck in alle Richtungen auszuüben. Wenn das dann hier funktioniert, kann ich sagen, gut, schauen wir uns andere Beziehungen zur Schwerkraft an, kann ich das im Vierfüßlerstand machen, kann ich das im Stehen machen, kann ich das in der Hocke machen, kann ich das machen, während ich irgendeinen Störfaktor oder irgendeine schwierige Umgebung schaffe, sagen wir mal, ich muss einen Arm vom Boden heben oder ein Bein vom Boden heben, kann ich das jetzt machen, während ich meine normalen Übungen mache, während ich meine Kniebeugen mache, während ich meine Push-Ups mache und so weiter. Mhm.
Erfahrungsgemäß bei euch, wenn es um das Thema, ne, du hast gesagt, hey, ich hatte jetzt gestern eine Klientin, die hat das, und das ist vollkommen menschlich, auf Anhieb nicht hinbekommen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, wirkt schon irgendwie frustrierend, wenn man dann in Anführungsstrichen nicht mal richtig mehr atmen kann. Wie lange ist dann so erfahrungsgemäß, wie lange müssen die Leute das üben, damit sie das... Also ich will nicht sagen, was war euer schwierigster Klient, aber wie lange dürfen die Leute sich auch Zeit geben, das wieder in ihr System zu integrieren? Weil wenn ich es 30 Mal gemacht habe, heißt es ja nicht sofort, dass das Gehirn sich das für immer abgespeichert hat. Wie lange dauert das im Schnitt?
Also ich würde sagen, man soll sich sehr viel Zeit dafür geben, weil wir verändern hier Prozesse. Man muss sich vorstellen, wir atmen 20.000 Mal am Tag oder mehr. Das heißt, wir greifen hier wirklich in Prozesse ein, die so essentiell für den Körper sind, dass auch am Anfang, oft wenn wir diese Pattern beginnen aufzulösen, wirklich, ich will nicht sagen eine Art von Panik, aber eine Art von, da passiert jetzt was Krasses im Körper. Also man spürt es dann auch. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich da viel Zeit zu geben. Also ich glaube, bei uns hat es jeweils, wir sind so ein bisschen das gegenteilige Beispiel. Bei der Maria hat es ein paar Monate gedauert, bis sie ihre Beinrückseite finden konnte. Bei mir hat es ein paar Monate gedauert, bis ich habe sehr flache Brustwirbelsäule, bis ich quasi irgendeine Art von, okay, ich kann Druck nach hinten bringen. Das heißt, wir haben da so ein bisschen die unterschiedlichen Körperteile, wo es einfach wirklich 2-3 Monate gedauert hat. Aber man muss bei uns dazu sagen, wir waren Menschen, die davor jahrelang Pranayama-Praxis hatten. Wir waren Menschen, die sich davor schon jahrelang mit dem Körper beschäftigt haben. Und bei uns hat das 2-3 Monate gedauert. Das heißt, jemand, der völlig untrainiert ist, der, so wie die Maria sagt, vielleicht 20-30 Jahre nicht wirklich viel gemacht hat, aber der Körper hat diese krasse Fähigkeit zu adaptieren. Also das ist ja einmal etwas, was man positiv herausheben muss. Wir tun immer so, also wenn wir jetzt das am Podcast machen, drüber reden, ist immer so, alles ist schlecht. Und was man immer erfahren muss, wir leben alle noch, weil wir diese unfassbare Fähigkeit zur Adaption haben. Und quasi dazu sagen, ich gehe jetzt her und verändere 20-30 Jahre Adaption. Das darf schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, bis man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, hey, und jetzt macht es richtig Klick. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Job von der Maria und von mir, dann kreative Positionen zu finden, wo wir die Person nicht übermäßig frustrieren. Also wo wir nicht sagen, du atmest jetzt 6 Monate lang in dieser Position und findest das, sondern wo man sagt, okay, diese Position funktioniert nicht für dich, wir haben eine andere Position, damit du schneller Erfolgserlebnis hast und damit wir dir schneller was liefern können, wo du nicht das Gefühl hast, ich mache seit 6 Monaten das Gleiche und es klappt gar nichts.
Ich glaube, das Thema Mobilität können wir einen Haken dran machen. Wir haben ja auch noch das Thema Haltung. Und wie ist denn eure Ansicht zum Thema Haltung? Weil wenn ich da jetzt, glaube ich, jetzt rausgehen würde und 100 Leute befragen würde, zeigen Sie mir mal eine gesunde Körperhaltung, da wirst du alles sehen. Von Schulterblättern zusammenziehen bis sich aufrichten, dann laufen die rum wie ein Stock. Oder was ist Haltung?
Also wir würden das, glaube ich, eher als einen dynamischen Prozess definieren, der sich situationsbedingt anpasst. Ja, also es geht darum, ich muss eine Aufgabe erfüllen und jetzt wähle ich eine Strategie, um diese Aufgabe möglichst effizient zu erfüllen. Die meisten Menschen, glaube ich, wenn sie an Haltung denken, denken an irgendwas sehr Fixes, Rigides, wo es einfach eine richtige Haltung gibt, so meistens halt so Nabel nach innen, Brust raus, Schulterblätter zurück und nach unten und eben nicht, ich glaube, das ist so, dass so die erste Diskrepanz zwischen dem, wie wir es definieren und wie die Allgemeinheit es definiert. Und das andere ist, wenn ich jetzt von außen den Körper einen Menschen anschaue, dann sehe ich, die Haltung eigentlich ist ein äußeres Bild oder eine Präsentation von inneren Prozessen. Wir haben sehr viel über Atmung geredet und Atmung ist einfach ein innerer Prozess, ein Druckwechsel, der ständig stattfindet. Und wenn ich jetzt wirklich Haltung verändern, also ich meine, die Frage dann überhaupt, was ist gute Haltung und was bedeutet das überhaupt, wenn ich sage, ich möchte meine Haltung verbessern? Ich glaube, da muss ich eben erstmal hinterfragen, was ist Haltung und was bedeutet dann überhaupt gute Haltung? Und ich glaube, gute Haltung in der Allgemeinheit wird eben meistens definiert durch irgendein äußeres Körperbild, das wir halt durch Medien übermittelt bekommen und ist auch oft eigentlich angehängt an die Frage von, wie kann ich irgendwie mehr leisten und weniger definiert durch, wie kann ich eigentlich biomechanische, essentielle Lebensprozesse unterstützen oder fördern.
Also in der Physiotherapie kenne ich diesen klassischen Haltungstest, ne? Da wirst du dann an ein Fadenkreuz, an die Wand oder eine Kacheloptik klebt am Wand, dann wirst du seitwärts und vorwärts und rückwärts einmal beguckt und dann sagen die, ja, deine Haltung ist Mist. weil die rechte Schulter hängt oben oder deine Schultern fallen nach hinten oder was auch immer man noch alles sehen kann. Das wäre ja, wenn ich deine Beschreibung gerade richtig deute, eigentlich etwas in die Irre geführt, weil das ist ja nur eine Momentaufnahme. Kann ja auch sein, dass die Person gerade sich irgendwie gestoßen hat und schon alleine deswegen oder ihr kalt ist und die Schultern hochzieht. Deshalb ist also eine Haltung ein dynamischer Prozess. Wie kann ich denn dann also die Haltung objektiv beurteilen?
Also ich glaube, so diese Haltungstests, die du gerade beschrieben hast, sie sind nicht ganz sinnlos. Also es ist schon interessant, quasi anzuschauen, wie managt diese Person die Schwerkraft. Also ich glaube, das ist das Interessanteste an diesen Tests. Eben in einer stehenden Position auch, ist einfach zu schauen, okay, welche Strategien verwendet diese Person gerne. Was aber noch nicht heißt, das ist die einzige Strategie, die diese Person zur Verfügung hat. Das wird, glaube ich, gern verwechselt. Und dann eben quasi eine Kombination zu haben aus, okay, wenn die Person einfach relaxed steht, das ist eine Strategie, die sie gerne verwendet. Dort shiftet sie gern ihr Gewicht hin, oder das ist die Position von den Schulterblättern zum Beispiel. Und dann aber auch quasi Tests drinnen zu haben, wo ich mehr auf die Funktion gehe und wo ich vielleicht mehr auf die Taskbewältigung, also wo ich mehr sage, okay, jetzt zeig mir mal, wenn du in eine tiefe Hocke gehst, wie bewältigst du das? Was für Strategien hast du da zur Verfügung? Oder eben dann auf die Längsebene auch, zeig mir mal deine Hüftinnen-Außenrotation. Also ich glaube, eine Kombination aus Tests sozusagen gibt da ein sehr gutes Bild, um zu sagen, okay, was sehe ich von außen und was passiert im Inneren, was managt diese Person im Inneren mit der Haltung, die sie präsentiert. Und daraus ergibt sich dann eigentlich oft schon, woran man mit dieser Person arbeitet. Und ich glaube, was auch interessant ist, oder worüber ich Maria und ich auch gerne reden, ist, dieses Zwerchfell ist über dem Beckenboden gestapelt, wird von uns, also vor allem bei Frauen, nicht unbedingt als sexy wahrgenommen. Also es ist so das Gegenteil von dem Bild, das man auf Social Media sehen wird, eben mit diesem Brust raus, Arsch raus, Becken ist nach vorne gekippt, Brustkorb ist nach vorne aufgekippt. Und das ist auch voll okay. Also da eben zu sagen, hey, kann ein ästhetisches Bild bevorzugen. Ich kann sagen, das finde ich attraktiv, das finde ich sexy. Und aber das andere macht mich zu einem gut funktionierenden Menschen, der Aufgaben bewältigen kann, der Aufgaben des täglichen Lebens bewältigen kann, aber dann eben auch Aufgaben im Gym und im Training einfach bewältigen kann.
Was ich gerade raushöre, ist eher, weil du gerade sagst, Training im Gym oder das Selfie im Spiegel. Höre ich gerade eher raus.
Ja.
Bezüglich eine Funktionalität und ich bin leistungsfähig gegen, und es war vielleicht auch der Start in das Interview, Ästhetik. Also dieser Gedanke, wir bauen eine Schale an Muskulatur auf, und diesen Gedanken hatte ich auch vor vielen Jahren und immer mal gefunden, Muskelaufbau ist nichts Verkehrtes, es darf aber eine Funktionalität im Körper erfolgen. Wenn ich dann, bitte jetzt nicht plakativ denken, 140 Kilogramm schwer bin und Muskulatur aufgebaut habe und einer Straßenbahn hinterherrennen möchte und merke, irgendwie kann ich nicht mehr laufen, dann wäre das vielleicht der Funktionalität fehlgeleitet.
Genau, also wir haben immer, du wolltest das wahrscheinlich eh sagen. Ich bin mir sicher, du wolltest das Gleiche wie ich sagen. Wir haben immer als großen Leitsatz quasi in allen Trainingssituationen, die wir haben, als Basis die Funktion von einem Mensch ist Gehen und Atmen. Das ist immer unsere Basis, quasi zu sagen, wir haben alternierende Prozesse im Körper, also ein Bein nach dem anderen nacheinander setzen, nicht immer Übungen, die alle Körperteile zugleich, also beide Seiten quasi zugleich beanspruchen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wo wir jetzt schon viel im Podcast geredet haben, eben über die Atmung.
Mhm. Genau, was ich noch dazu sagen wollte, eben, wenn wir über Funktion geredet haben, ist es ja auch nicht falsch zu sagen, man stellt irgendwie was anderes vielleicht über dieser Funktion von diesen alternierenden, lebenswichtigen Prozessen. Weil wenn ich jetzt wirklich kompetitiv in dem Sport unterwegs bin. Julia und ich reden oft über Bodybuilding und Powerlifting, weil das halt einfach die heutige Fitnesskultur noch immer so stark beeinflusst. Und wenn ich sage, okay, gut, mein Hauptziel ist einfach gut viel, viel Gewicht bewegen im Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeuge und das ist für mich die oberste Priorität, ja, dann sage ich vielleicht auch, gut, ich stelle das jetzt über diesen anderen Prozessen. Vielleicht werde ich schlechter im Gehen und im Alternieren, werde aber besser dafür in diesen hochspezialisierten Skills, die halt mein Sport und vielleicht ist es auch mein Job verlangt. Aber ich glaube mal, so diese Frage überhaupt zu stellen, ist, glaube ich, ein guter erster Punkt.
Mhm. Weil du gerade sagst, zum Beispiel Powerlifting oder Bodybuilding, vielleicht eher Powerlifting, diese hohen Drücke, wenn ich jetzt zum Beispiel Bankdrück mache, Kniebeuge, Kreuzheben. Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, wann soll ich denn ein- und ausatmen? Also ich glaube, das hat jeder Trainer irgendwie schon mal so aus der Hüfte geschossen, sagt, ja, bei der Belastung bitte ausatmen. Und wenn ich das Gewicht bei einer meinetwegen Beinpresse zu mir ranbekomme, dann einatmen. Wie steht ihr denn zur Ein- und Ausatmung bezüglich Belastung im Training?
Ich glaube, die Hauptfrage ist immer, was will ich, was ist meine Intention eigentlich in der Übung? Weil zwei Menschen können die gleiche Übung ausführen und andere Ziele verfolgen. Für den einen ist es eben vielleicht am meisten Gewicht zu bewegen, für einen anderen ist es eben Funktion zu verbessern und davon abhängig treffe ich dann Entscheidungen. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr eben mit dem Atem beschäftigt und besser versteht, was passiert bei einer Einatmung, was passiert oder sollte passieren mit meinem Zwerchfell, was passiert mit meinem Beckenboden, was passiert mit meinen Rippen, inwiefern verändert eine Einatmung meine Position in eine gewisse Richtung oder nicht. Anhand dessen, gekoppelt mit meiner Intention oder dem Ziel, das ich verfolge, kann ich dann selber eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass das viel hilfreicher ist für einen Menschen, als wenn jetzt ein Trainer herkommt und sagt, immer wenn du bei der Kniebeuge nach unten gehst, atme ein oder aus, weil ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend. Ja.
Mhm. Aber weil du gerade sagst, man könnte jetzt den Fokus am Gewicht bewegen, Kraft erzeugen oder vielleicht Fokus auf einen natürlichen Skill der Atmung. Nehmen wir mal den Fokus, ich möchte viel Gewicht bewegen. Was wäre dann vielleicht der Impuls bei euch zu sagen, wie ich atmen könnte oder sollte?
Ja, halte ich meinen Atem vielleicht an, weil ich dann am stabilsten bin.
Okay. Was hat Atem anhalten? Vielleicht kann Julia das gleich direkt noch beantworten. Ein Atem anhalten mit Spannung oder Kraft zu tun?
Ich glaube, das ist immer, das kann man ganz natürlich ausprobieren, wenn man einfach zu seinem schweren Sofa hingeht und versucht, das Sofa anzuheben und dann einfach mal schauen, was passiert. Und ich glaube, die meisten von uns werden ganz natürlich machen quasi, einatmen, Spannung kreieren, eher quasi sanft nach außen drücken, um hier auch die Körpermitte, die Wirbelsäule auf eine gewisse Art und Weise durch den Druck, den man erzeugt, zu schützen.
Also Schutz wäre quasi der Hintergrund, durch den Druck die Wirbelkette zu schützen.
Ja, Stabilität aufbauen, mehr bewegen können und quasi auch einen gewissen Schutz bieten. Also ich glaube, die zweite Funktion, weil wir davor über quasi die Core-Muskeln sind da, um die Atmung zu unterstützen. Die zweite Funktion ist auf jeden Fall die Bewegung der Wirbelsäule einzuschränken. Und das ist Schutz auf eine gewisse Art und Weise.
Wenn die Druckzustände im System sich nicht ändern, dann ist es natürlich stabiler, als wenn ich jetzt, während ich jetzt diese Last bewege, einen Druckwechsel habe, dann ist es natürlich viel schwieriger, sich stabil zu halten.
Also beim Maximalversuch Kreuzheben einfach mal auf der Hälfte des Weges schlagartig ausatmen. Und genau. Gucken, was passiert.
Ja. Generell neue Sachen immer bei Maximalreps probieren. Das ist eine ganz gute Technik.
Ich sehe die Leute schon im Home-Gym maximal beladen, weißt du, die Wasserkästen hängen an der Stange und die Freundin oder der Partner sitzt hinten noch drauf und dann solche Experimente. Schickt uns davon ein Video, vielleicht kann man euch dann noch helfen im Nachgang.
So kreieren wir unsere eigenen Klienten.
Bezüglich Spannung aufbauen. Eine Frage der Community ist zum Beispiel auch, Was tun, wenn ich nicht lange die Luft anhalten kann? Es geht ja vielleicht einher auch mit der Belastung. Da sagt der Körper, okay, Belastung ist sehr, sehr hoch. Einmal Luft anhalten, um die Spannung zu kreieren. Aber mal unabhängig von Maximalkraft und Co. Habt ihr da vielleicht Erfahrung, was ist mit Menschen, die die Luft nicht lange anhalten können? Also lange ist jetzt natürlich subjektiv, aber ich kenne eine, die nicht diese 21, 22 überhaupt die Luft anhalten können. Was ist so eure Erfahrung bezüglich Luft anhalten?
Toleranz aufbauen, würde ich sagen. Also bei uns ist es eigentlich so, dass eigentlich fast jeder Klient, mit dem wir irgendwie an Atmung arbeiten, dieses Problem eigentlich hat. Ja, also ich bringe den Menschen mal bei, auszuatmen, und dann wollen wir mal dort eine Weile verweilen. Und eigentlich habe ich persönlich, ich weiß nicht, wie das bei Julia ist, aber ich habe eigentlich persönlich noch nie einen Klienten gehabt, der das ohne Probleme konnte. Aber natürlich mit der Übung, so wie bei allem, baue ich dann eine gewisse Toleranz auf, ja, für diese neue Position des Zwerchfells, mit der ich vielleicht wenig vertraut bin. Und auch mit den anderen Dingen, die eigentlich so am Ende einer Ausatmung, wenn ich jetzt quasi über Atemanhalten am Ende der Ausatmung rede, die damit einhergehen, die ja dann fremd sind für jemanden, der eigentlich noch nie wirklich oder lange nicht ausgeatmet hat.
Mhm. Gibt es da Referenzwerte eigentlich, wie lange man die Luft anhalten könnte, sollte? Also jetzt nicht von Apnoe-Tauchern ausgehen, so 6 Minuten aufwärts. Gibt es da vielleicht irgendwo eine Referenz für Normalsterblichen, wie lange er nach dem Ausatmen die Luft anhalten sollte, können? Ist euch was bekannt?
Ich habe keine Referenzwerte.
Also ich bin immer schon froh, wenn so diese 21, 22 ohne Panik, ohne man hat schon solche Kabel im Nacken. Also quasi, ich würde sagen, 5 Sekunden nach dem Ausatmen entspannt bleiben ist für mich, also für die Zwecke, in denen wir arbeiten, wo es eben nicht darum geht, ich will jetzt eine spezielle Breath-Hold-Praxis quasi aufbauen oder ich will Langstrecken tauchen ohne Ausrüstung, ist einfach schon wirklich für die Funktionalität extrem super. Und um die Frage von der Maria vorher auch noch zu beantworten, die einzigen Menschen, die zu mir kommen und ausgeatmet Luft halten können, sind Menschen, die das davor schon geübt haben.
Also hier nochmal ganz kurz der Fokus. Entschuldigung. Es ist Luft anhalten nach Ausatmung gemeint. Ne? Falls der eine oder andere jetzt immer noch im Auto sitzt und seitdem vielleicht seit 10 Sekunden die Luft anhält, nach dem Ausatmen, nicht nach dem Einatmen.
Und ich glaube, der springende Punkt ist eben, jetzt für unsere Zwecke ist es eigentlich interessanter, was passiert nach diesem Atemhold, dann mit der Einatmung, bin ich fähig, eigentlich relativ entspannt einzuatmen, ohne dass ich in so eine vertikale Atemstrategie gelange, weil für die meisten Menschen natürlich, wenn ich die Luft jetzt so lange leer halte, dass ich dann an einem Punkt bin, wo ich glaube, ich ersticke, wenn ich nicht sofort einatme, dann werde ich natürlich eher in so eine Strategie reingehen. Und da sage ich auch meinen Klienten, es ist besser, du hältst vielleicht nach deiner Ausatmung nur 1 Sekunde, aber kannst dann in Folge relativ gemütlich einatmen. Es ist besser. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie Zeit zu sammeln unbedingt oder wie viele Sekunden ich jetzt da leer halten kann, sondern es geht ja darum, dann auch in Folge gut einatmen zu können.
Also könnte ja vielleicht auch jeder testen, ne? Tief ausatmen und schauen zu halten und dann nachzuschauen, wie atme ich ein. Und wenn ich dann in der Panik gerate und erstmal anfange zu hyperventilieren und was ich was zu machen, und die Schultern bis zum Ohrläppchen ziehe, dann wäre das vielleicht ein Indiz, da könnte man was verbessern dran. Das habe ich ja zumindest so verstanden.
Ja,
wenn ich nachher direkt mal testen. Also wenn ihr von mir kein Lebenszeichen mehr hört, dann halte ich noch immer die Luft an. Nicht bestanden, halte ich immer noch die Luft an. Dann habe ich es geschafft, nicht mehr einzuatmen. Eine Frage wäre zum Beispiel bei diesem Einatmen jetzt. Kennt ihr da dieses Gefühl vielleicht selbst oder von Klienten geschildert, diesen Stopp beim Einatmen, dass man das Gefühl hat, man könnte eigentlich noch mehr Volumen in die Lungen bringen, aber irgendwie geht das nicht? Habt ihr davon schon mal irgendwas? Weil das ist eine Frage aus der Community. So, ich habe das Gefühl, da geht nichts mehr. Aber da könnte noch was gehen. Wie geht ihr damit um?
Ausatmen lernen, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich kann nicht gut einatmen. Oder meine Einatmung ist nur so produktiv, wie meine Ausatmung produktiv ist. Und wenn mein Zwerchfell schon in einer, descended auf Deutsch, eine quasi nach unten gesetzte, flache Position ist, dann kann sie ja nirgendwo mehr hin mit der Einatmung.
Also auch wieder hier der Punkt, Ausatmung lernen.
Das war die Übung. Es kommt immer wieder darauf zurück.
Ja. Das ist ja das, was Julia vorhin von der Übung gezeigt hat, ne? Wo ich das mal anfange zu spüren und zu üben. Okay, eine Frage aus der Community wäre noch Mund- oder Nasenatmung. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Irgendwie haben wir vorne drei größere Löcher, da kann man Luft rein und rausbringen. Aber je nachdem, in welchem Kontext man es betrachtet, ich sehe es immer mehr, dass die Leute sich den Mund abkleben beim Training, so das Mouth-Taping. Ich kenne das aus der Schlafapnoe, aus der Schlaftherapie. Wie ist da eure Ansicht zu Nasen- oder Mundatmen? Ist das total egal? Oder ist der Mund zum Essen da und die Nase zum Atmen? Wie ist da eure Meinung zu?
Ich habe das Gefühl, dass das Thema im Moment wirklich schon teilweise Panik auslöst. Also zu dem Punkt, dass wenn ich zu meinen Klienten sage, atme mal über den Mund aus, einfach weil du besser quasi die seitliche Bauchmuskulatur dadurch ansteuern kannst, dass sie mich schon so, oh mein Gott, bist du wirklich jemand, der sich auf Atmung spezialisiert und sagst mir, dass ich gerade durch den Mund ausatmen soll. Hilfe, was passiert? Und ich würde quasi sehr empfehlen, davon wegzugehen, so Schwarz-Weiß-Aussagen zu machen, sondern zu fragen, kann ich vielleicht eben, was wir vorher geredet haben, mal durch diese gespitzten Lippen ausatmen, kann ich dadurch eine bessere Position für meine Rippen und dann in weiterer Folge für mein Becken erlangen? Das ist definitiv ein Punkt, wo wir gern mit der Atmung durch den, mit der Ausatmung, vor allem durch den Mund, Einatmung nach wie vor durch die Nase arbeiten. Und dann aber, wenn wir jetzt in den Cardio-Bereich zum Beispiel gehen, so Niedrigfrequenz-Cardio, wovon Maria und ich großer Fan sind, also eher so Zone 2, Zone 2-Cardio, auf jeden Fall Nasenatmung üben, auf jeden Fall darin besser werden. Ich persönlich klebe mir nicht den Mund zu. Also ich sehe da, also klar, es ist wieder so was Ästhetisches, was sich super auf Social Media zeigen lässt und gleich irgendwie so Aufsehen erregt. So, wow, warum hast du den Mund zugeklebt? Aber ich glaube, dass man das auch ohne Mund zukleben schaffen kann. Und ja, also wieder eher nuancierte Antwort, was ist mein Ziel? Was will ich erreichen und dementsprechend auswählen. Prinzipiell natürlich Nase, ja, ist zum Atmen da.
Und wenn ich in einen gewissen Bereich von Anstrengungen gehe, ja, dann wird mein Körper einfach das tun, was er tun, wie er halt tun muss, damit ich Sauerstoff in meinen Körper kriege. Und in einem gewissen Anstrengungsbereich wird er dann einfach beginnen, durch den Mund zu atmen.
Also ist das vielleicht eher ein Indiz, weil ich lese, dass man, wenn du die Treppe aufwärts steigst und dann direkt schon durch den Mund tief ein- und ausatmen musst, dann nicht den Indiz, kleb den Mund zu, sondern mach dir vielleicht Gedanken über deine Grundlagenausdauer. Könnte man das vielleicht daher ziehen? Weil das ist ja ein normaler Schritt, durch den Mund zu atmen. Einfach ein neuer Impuls vom Körper, du, ich krieg zu wenig Sauerstoff. Einmal bitte die Futterluke öffnen, um noch mehr Sauerstoff zu tanken. Wäre das vielleicht eher ein Indiz?
Ja, also in dem Fall definitiv daran zu arbeiten, besser durch die Nase atmen zu können oder aber auch überhaupt generell deine Atemstrategie zu optimieren. Also ich persönlich, obwohl ich erst nicht so lange mich mit dieser Nasenatmung-Thematik auseinandersetze, habe aber letzten Sommer zum Beispiel eigentlich gemerkt, dass ich einfach auch beim Wandern eigentlich durchgehend jetzt besser durch die Nase atmen kann, obwohl ich jetzt nicht bewusst an Nasenatmung gearbeitet habe, sondern ich habe meine Atemstrategie verbessert. Und dadurch kann ich jetzt auch einfach leichter durch meine Nase atmen. Und ich kriege einfach mehr Sauerstoff in meinen Körper rein. Ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich am Ersticken und muss jetzt ständig durch meinen Mund atmen.
Also ja, die bessere Position, von der wir jetzt eh schon gesprochen haben, ermöglicht einem auch dann eigentlich, ohne dass man jetzt unbedingt bessere Ausdauer plötzlich hat, eine leichtere Atmung. Also das hören wir auch aus unserer Community, aber das haben wir auch selber beide erlebt, dass Cardio plötzlich leichter wurde, als der Körper sich mehr an diese Position gewöhnt hat, wo die Atmung einfach effizienter funktioniert. Und das ist ja das, was ich vorher gemeint habe mit so, ich will einfach im Alltag funktionieren. Ich will mir nicht beim Wandern denken, sind meine Rippen über mein Becken ausgerichtet, so wie ist meine Haltung, sondern ich will einfach gehen und es funktioniert.
Habt ihr Erfahrung mit, sag mal, Atemerkrankungen? inwiefern die Übungen dort helfen, sei es jetzt COPD, Asthma oder Ähnliches. Habt ihr da in irgendeiner Form Erfahrungen oder auch Klienten, die aufgrund diesem Schwerpunkt zu euch kommen? Was können die da machen?
Ich habe ganz aktuell Klienten, die eben Covid-Erkrankungen hatten. Und die werden in den meisten Fällen genau gleich behandelt wie die anderen. Also das ist, auch wenn man quasi mit Postural Restoration arbeitet, sie sagen immer, wir behandeln keine Asthma-Patienten, aber wir behandeln jeden so wie einen Asthma-Patienten. Wir behandeln keine Allergien, aber quasi wir behandeln trotzdem Leute mit Allergien. Und so ähnlich würde ich das sehen. Also es geht mir wieder mehr darum, wenn diese Person zu mir kommt, was kann diese Person? Und in den meisten Fällen ist eine bessere Position, eine bessere Ausrichtung sehr hilfreich. Und wovon wir jetzt nicht so viel preisgeben, jetzt auf Social Media, aber was man auch ansprechen kann, ist diese bessere Atmung, die macht was mit dem Nervensystem. Also bei mir war es ganz krass, als ich angefangen habe, mit dieser Atmung zu arbeiten, dass sich die Schlafqualität verändert hat, dass sich auch mein psychischer Zustand verändert hat, einfach weil auf einmal dieser Stress von dieser ineffizienten Position abgefallen ist und wie so auf einmal ein Puffer da war, der es mir ermöglicht hat, einfach gelassener zu sein in großen Teilen meines Alltags. Und es macht extrem viel mit einem. Und das ist natürlich auch extrem hilfreich in der Reha.
Mhm. Also da ist vielleicht auch als Impuls, wenn wir dann im Nachgang, werdet ihr natürlich auch die Möglichkeit haben, findet ihr auch in den Shownotes, wie ihr mit Maria und Julia Kontakt aufnehmen könnt. Also auch wenn ihr Asthma, Covid oder COPD oder Ähnliches, bezieht die beiden ruhig da in Betracht und sagt, hey, das könnte mir da weiterhelfen. Maria, wie schaut es bei dir aus, als du dann mit der Atmung angefangen hast? Julia hat ja gerade geschildert, ha, ihr Schlaf wurde besser. Gab es bei dir da persönliche Veränderungen, als du das Thema dann noch mehr intensiviert hast?
Spezifisch jetzt in Bezug auf Schlaf oder so allgemein
Veränderungen? Allgemein. Kann ja auch sein, dass der Schlaf sich bei dir auch verbessert hat oder ein anderes Thema.
Bei mir primär, also generell halt eine bessere quasi auch Ausdauer, weil ich halt effizienter begonnen habe zu atmen. Und bei mir war lange Zeit ein Thema so ISG-Geschichten, jetzt nicht unbedingt chronische Schmerzen, aber es war vor allem in meiner Yoga-Zeit immer wieder ein Thema. Und auch so einfach generell so Spannung in meinen Rückenstreckern. Und das ist seitdem, würde ich sagen, fast komplett weg. Also natürlich, wenn ich irgendwie schwerer hebe oder irgendwie mit höherer Belastung irgendwie eine Übung ausübe, dann kann es natürlich schon sein, dass ich wieder in diese Bewältigungsstrategie reinfall, aber für den Großteil der Zeit plagt mich das nicht mehr, weil ich begonnen habe, durch dieses Repositionieren meines Brustkorbs auch meine Rückenstrecker zu entladen und jetzt natürlich einfach besser meine Gliedmaßen, meine Arme, Beine benutzen kann und beladen kann und nicht alles auf die Rückenstrecker geht. Das wäre für mich so persönlich, glaube ich, das wichtigste Outcome von dem Prozess, vom eigenen Training.
Also Verbesserung Atmung, Schlafverhalten, ISG, Entladung des Rückenstreckers, also vielleicht auch für den einen oder anderen, der Rückenprobleme hat, weil das wäre die letzte Frage aus der Community, welche Atemtechniken kann ich probieren bei Rückenschmerzen? Das schließt vielleicht auch den Kreis dann bezüglich Lerne ausatmen, aber habt ihr da vielleicht noch einen Impuls bezüglich Rückenschmerzen und Atmung, was vielleicht direkt jemand testen kann?
Also einerseits ist diese Position, die wir angesprochen haben, in der halt viele Menschen drinnen hängen, diese Extension Bias, wo der Brustkorb eben vorstößt und das Becken nach vorne kippt, führt eben dazu, dass ich einerseits meine Rückenstrecke, also für viele, nicht für alle, aber für viele Menschen bedeutet das, dass ich dann meine Rückenstrecke als so primäre Stabilitätsmuskulatur verwende und aber auch, dass ich in gewissen Fällen dann auch die Rückenmuskulatur und auch die Nackenmuskulatur als primäre Atemmuskulatur verwende. Und das heißt, wenn ich das jetzt 20.000 Mal, 25.000 Mal, wie auch immer, mache und mit jedem Atemzug dann eigentlich diese Muskulatur benutze, dann wirkt sich das natürlich auch nicht so positiv auf diese Spannungsverhältnisse auf.
Mhm. Okay.
Also ausatmen dann, lernen, Rückenstrecker entladen, entladen in Bezug auf Stabilität, aber auch entladen in Bezug auf Atemmuskulatur.
Mhm. Also ich glaube, da hat der eine oder andere jetzt auch, weil ganz viele in meiner Community, zumindest die bei Instagram, auch abgestimmt haben, ob sie Rückenprobleme, Rückenschmerzen haben. Das geht so Richtung fast wöchentlich. Also die Auswahl zwischen täglich und wöchentlich. Und ja, das ging so zwischen wöchentlich, täglich war die Abstimmung. Also da gerne auch bei den beiden vorbeischauen. Da kriegt ihr viele Impulse und wenn möglich vielleicht auch sogar einen, ihr bietet ja auch Webinare an. Darauf würde ich jetzt so kommen, zu sprechen kommen. Wie kann man denn mit euch zusammenarbeiten? Für diejenigen, die jetzt das Video sehen, man sieht euch in unterschiedlichen Locations. Wie schaut die Zusammenarbeit aktuell bei euch aus?
Also wir haben Mitgliedschaft, wo wir quasi 4 wöchentliche Klassen unterrichten. Diese Klassen unterrichten wir auf Englisch. Deswegen waren wir auch schon ein bisschen nervös für den Podcast, weil wir so waren, oh, wir müssen einfach mal alles auf Deutsch erzählen. Genau, und die machen wir im April wieder auf. Also wir haben da meistens alle 2 Monate gibt es quasi ein Opening, wo man teilnehmen kann. Oder man kann eben mit uns auch virtuell, im Moment hauptsächlich virtuell aufgrund der Lockdown-Situationen, im Einzeltraining arbeiten. Das heißt, es ist natürlich auch angenehm, jetzt gerade wenn jemand in Deutschland ist und wir in Österreich sitzen, dann funktioniert das super. Wir waren, glaube ich, beide am Anfang etwas skeptisch, wie das virtuelle Training funktionieren wird und sind inzwischen wirklich begeistert, wie gut sich das, was wir eigentlich anbieten, dafür eignet. Einfach weil man viel, also wir brauchen relativ wenig Equipment und ja, man kann das eigentlich relativ cool über den Bildschirm machen. Also das ist wirklich, war ein Aha-Erlebnis für uns auch.
Cool. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes und in der Videobox. Könnt ihr auch direkt draufklicken. Vielleicht hat der eine auch schon draufgeklickt. Und auch eure Instagram-Kanäle verlinke ich, weil da gebt ihr ja auch sehr viel wertvollen, kostenfreien Content, wo man sich schon mal ein paar Impressionen holen kann, euch kennenlernen kann. Wie sind denn eure Instagram-Kanäle oder beziehungsweise wo kann ich mehr über die Kurse erfahren? Habt ihr da eine Homepage oder wo finde ich darüber mehr?
Also unsere Handles sind eben unsere Namen, also ich will jetzt sagen julia.felber, aber das ist ohne Punkt. Ohne Punkt? Ich weiß es selbst nicht. Meiner ist ohne Punkt, meiner ist Maria
Somali. Meiner ist mit Punkt.
@julia.felber und dort, wenn man in die Bio geht, ist dann auf den jeweiligen Profilen so ein Linktree. Da haben wir dann meistens den Link zu den jeweiligen Websites. Das heißt, auf den Websites kann man sich dann auch ein bisschen mehr einlesen über die Arbeit in der Membership beziehungsweise die Arbeit One-on-One. Julias Website ist, glaube ich, www.juliafelber.com. .com. Und meine ist www.mariasomali.com. Das sind so die 2, glaube ich, die direktesten Kanäle, um mit uns in Kontakt zu treten oder einfach ein bisschen sich mehr mit unserer Arbeit auseinanderzusetzen.
Vielen lieben Dank dafür. Falls ihr jetzt ganz viele Punkte irgendwo reingesetzt habt, schaut bitte in die Shownotes. Ich verlinke euch das dann nochmal. Cool. Also lasst mich nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben quasi über Atmung gesprochen. Ich nehme mir mit, Ausatmen ist nicht selbstverständlich. Das können wir alle dran von profitieren. Dann haben wir geklärt über Mobilität und Haltung, was das mit der Atmung zu tun hat. Und am Anfang gab es natürlich auch die eine oder andere praktische Übung, einmal zum Selbsttesten. Und wie kann ich die Ausatmung trainieren? Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, klickt euch durch die Shownotes und durch die Videobox und nehmt sehr gerne mit den beiden Kontakt auf. Darüber würde ich mich zumindest sehr, sehr freuen, weil Atmung hat echt einen riesen, riesen Stellenwert und wird in meinen Augen noch echt stiefmütterlich betrachtet. Weil so nach dem Motto, machen wir ja den ganzen Tag, brauche ich nicht trainieren. Naja, ihr wisst jetzt, da kann man noch einiges optimieren. Maria, Julia, ich danke euch vielmals für die vielen Impulse und auch, dass wir da mehr Klarheit in dem Thema Atmung, Haltung und Mobilität kreieren konnten. Danke euch.
Danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Checkt alles ab, alles anklicken und wenn ihr bei den beiden einen Kurs macht oder ins 1:1-Training geht, bestellt ruhig liebe Grüße von mir, dann können Sie das zumindest zuordnen. Ey, ich habe da einen Podcast mit dem Carsten gehört, dann kann man das auch besser zurückverfolgen. In dem Sinne wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao, ihr beiden.
Ciao. Tschüss.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.